Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 6, Dr. Josci Benson, Teil 2. »Was war das nun?« fragte er. »Keine Ahnung«, sagte sie. »Oh«, sie schaute wie vor Schreck auf ihre Uhr. »Du, ich muss noch schnell telefonieren«, sagte sie. »Vielleicht muss ich morgen Ühlerich vertreten. Bis gleich.« Und so saß er plötzlich allein an dem leeren Esstisch, schaute hinaus in den sich verdunkelnden Garten und versuchte sich selbst an einer Antwort. Hatte Marje tatsächlich seine Einschätzung zu einem Auslandssemester hören wollen? Er konnte sich das eigentlich nicht vorstellen. Eine Ausweichreaktion im letzten Moment? Sie hatte im Stillschweigen gebeten, gut, dann auf Umwegen. Auf Sophias Einschätzung wollte er nicht verzichten. Und Svea? Nicht ungewöhnlich für sie, den Konflikt mit ihm auf Marje zu übertragen. Er stand auf, nahm sich das Nachrichtenmagazin und ging ins Wohnzimmer. Dicke Geschäfte mit Diäten. Mit Nahrungsergänzungsmitteln waren sie durch ihre Konzerntochter Begund ebenfalls gut im Geschäft. »Ah, hier bist du«, sagte Sophia. Sie stellte ein Weinglas und den Flaschenkühler auf den Beistelltisch. »Das war ja mal wieder richtig heftig zwischen den beiden«, sagte er und legte das Magazin zur Seite. »Doch nicht mehr als sonst.« Sophia schenkte sich noch einen Schluck vom Wein ein, verschloss die Flasche sorgfältig und stellte sie außer Reichweite. Sie setzte sich zu ihm auf das Sofa, zog ein Bein unter sich, schlug das andere Bein über, nippte mehr am Wein, als dass sie trank. »Marje zuerst?«, fragte sie. »Ja«, sagte er. Was Marje nicht versteht, ist, dass Svea mit ihr eigentlich nur spielt und alle polarisierenden Positionen nichts mit ihrer tiefen Zuneigung zu ihrer Schwester oder sonstigen Personen zu tun haben, mit denen sie streitet. Svea liebt die Menschen und es ist ihre Art, sie ernst zu nehmen. Ulrike hat sie einmal eine freundliche Rebellin genannt. »Gefällt mir«, sagte Sophia lächelnd. »Ihr stimmt überhaupt oft überein«, dachte er, verkniff es sich aber, das zu sagen. »Marje war so zappelig. Weißt du etwas? Ist sie schwanger? Mir fällt nichts anderes ein«, er hob wie entschuldigend die Schultern. »Nein, ich weiß auch nichts. Vielleicht nur das, was ihr besprochen habt, aber da zweifelst du offenbar.« »Ja, stimmt. Warten wir es ab.« Er sah sie an. Sophia schien ihm gänzlich ruhig. »Und Svea?«, fragte er. »Sie wird immer besser. Noch besser.« Sie lächelte ihn an. »Was ist mit Marjes Hinweis auf Drogen an der Schule?« »Auf der letzten Elternversammlung wurde genau darüber, also über Drogen- und Medikamentenmissbrauch, referiert. So ganz unverfänglich, versteht sich im Sinne nicht an unserer Schule, aber man hört ja so viel. Koffeintabletten, Amphetamine, härtere Drogen, Ritalin. Der übliche Hinweis, sehen Sie hin.« Als ich Svea darauf angesprochen habe, hat sie sich halb tot gelacht, von wegen unverfänglich. Aber nein, APA brauche sie nicht. Ihr Verstand sei klar. Es sei ja nicht unbekannt, dass die Mittel zwar kurzfristig Kredit gäben, das Zinsrisiko aber nicht zu stemmen und mit Ratenzahlung dem nicht beizukommen sei. Und, sie würde es gleich vorwegnehmen, die andere Seite, das Dealen fände sie spannender. Aber auch hier seien es nicht moralische Bedenken, die sie davon abhalten würden, sondern die gleiche Rechnung. »Von wem hat sie das?«, fragte er. »Ich bin raus«, sagte sie und regelte sich behaglich. »Und?«, fragte er. »Musst du morgen den großen Psychologen vertreten?« »Ja.« Sie kuschelte sich in seinen Arm, nippte an ihrem Wein. »Er ist zu einem Kongress nach Washington gereist. Ich hätte mitfahren können.« »Washington? Deine alte Wirkungsstätte. Bist du aber nicht.« »Nein. Das Jahr dort hat mir gereicht. Ich bin nicht nur wegen dir wiedergekommen, wie du weißt, aber auf die alten Intrigen, da hatte ich nun gar keine Lust.« Sie gähnte. Entschuldigung, du, ich bin reif fürs Bett, beginnt er erneut. Und du? Ich sitze noch ein bisschen, sagt er. Schlaf gut, ich komme bald nach. Sie ging, drehte sich an der Tür noch einmal um. Noch nicht so lange, ja? Sie lächelte mit einer Spur von Trauer, als wisse sie um seine kommenden Gedanken, und er war sich sicher, dass sie darum tatsächlich wusste und ihre Trauer daher rührte, es nicht ändern zu können. Sie schloss leise die Tür und dann saß er da, im abgedeckten Licht, das den Raum zurücktreten ließ, ihn reduzierte auf die beleuchtet scheinenden schönen Dinge, die durch extra zu schaltende Lampen illuminiert wurden, wie Großvaters Liebermann oder die Skulptur vom Lehmbruck, deren exponierte Herausgehobenheit er aber als solche gar nicht wahrnahm. Er stand auf, ging zu dem Schrank, der die Spirituosen barg, und entschied sich für einen kräftigen Islay-Whisky. Svea und Maje, Sophia, Ulrike, lauter Frauen, seine Frauen. Er könnte noch seine Mutter dazu rechnen und sicher Doro, sein Kindermädchen. Auf der anderen Seite sein Großvater, sein Doktorvater vielleicht, aber nur vielleicht. Bis zu Ulrikes Unfall war alles so leicht gewesen. Die Ziele klar, die Mittel, sie anzugehen, alle vorhanden. Nicht ohne Anstrengung, aber die Machbarkeit des Erfolgs war keine Frage. Und dann. Immer wieder war dieser Film abgelaufen, den er nicht anhalten konnte und den anzuhalten er auch nicht gewollt hatte, sah er Ulrike doch mit einer geradezu plastischen Präsenz, spürte sie, sie ist da bei ihm. Endlich hatte er es einmal wieder geschafft, sich freizumachen von den Terminen. Ulrike hatte sich gefreut, hatte selbst vorgeschlagen, die Strecke durch das Waldstück zu nehmen, hatte gelacht, ihm zugelacht, mit vor Schalk blitzendem Blick und ihr Pferd angetrieben. Und er hinterher, hinter ihr her. Und dann plötzlich scheute ihr Pferd, warum auch immer, einfach so, ihr Sturz. Ulrike in seinen Armen, das Blut, das ihr aus dem Mund lief, das er wegzuküssen versuchte, endlos. Die Zeit stand still, während alles in ihm schrie und das genau wünschte, die Zeit anhalten zu können. Tu etwas, Jost. Sie hatte es leise gebeten, flüsternd, schüchtern, wie sie es nie im Leben war. Und er hatte geredet, dass alles gut werde, dass gleich Hilfe käme, dass alles gut werde, dass sie ganz ruhig bleiben sollte, ruhig bleiben. Sie war ruhig, überirdisch. Sie wusste immer mehr als er vom Leben, von seiner existenziellen Nacktheit, von dem, was wirklich wichtig war. Und dann ihr Satz, nein, es ist gut, du kannst nichts mehr tun, lieber, es ist gut. Und ein Lächeln zum Abschied, das ihm verzieh. Seitdem war da eine Leere, die durch nichts zu füllen war. Seitdem war das Nichts das Alles. Es war nicht einmal wie ein schwarzes Loch, wie ein Kraftzentrum, das seine Umgebung in sich hineinzog. Nein, es war schlichter, es war seine innere Leerstelle, ein leerer Lebenskern, der ihn dastehen ließ neben diesem Zentrum, das sein Ich sein sollte, und er schaute sich beim Leben zu, ohne wahren Anteil, ohne Selbst. Es geht weiter, Jost. Denk an die Kinder, die Firma. Auch für dich geht es weiter. Seine Mutter, steif und ungelenk, eingeschnürt in ihr Wertekorsett. Die Kinder, die Firma, du, so hatte sie ihm ihr Leben vorgelebt, seinen Vater hätte sie an der letzten Stelle aufgezählt, vielleicht aber auch an der vorletzten Stelle. Er hatte versucht, diese Leere zu füllen, durch alkoholisches Weitermachen, durch Konsum, durch Frauen, durch Alkohol, was man so macht. Nur mit dem Sport war ihm etwas geblieben, das ihn innerlich erreichte. Der Schmerz nach dem Boxen, der Körper, der rebellierte, der die Erschöpfung hinausschrie, so das erste Jahr. Schwenkte das kleine Glankernglas, roch eine süße, fruchtige Note, Rosin, deutlicher Torf rauf und Toffee. Er nahm einen Schluck, ließ sich den Whisky über Zunge und Gaumen ergießen wie eine kleine Atlantikwoge, schmeckte nach, schluckte langsam. Diese unvergleichliche Explosion von Aromen, auf der Zungenspitze die Zunge entlang am Gaumen, wieder eine Süße, die ihn an Honigkuchen erinnerte, über der Schärfe bissig explodierte und Rauchgeschmack hinterließ. Welch ein lang anhaltender Abgang, in dem sich die Süße durchsetzte und dann, als er durch den Mund einatmete, dieses leichte Brennen, das den Speichel einschießen und alle Aromen noch einmal explodieren ließ. Feuerwasser, hatte Thomas gesagt. Sollte er ihn auf die Männerseite zählen? Nein, zu wenig wirkliche Berührung, zu funktional bei aller kindlichen Verbundenheit, so hatte er es immer empfunden. Nur Frauen hatten das vermocht. Ja, es war weitergegangen, es geht immer weiter. Der Himmel scheißt auf dein kleines Glück und die Erde dreht sich weiter, man kennt das. Kein Trost in der Situation und dann auch, gut so. Normalerweise schaffen wir es, kommen irgendwie darüber hinweg, wie auch sonst. Dass etwas persönlich tragisch ist, das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Und dann war Sophia wieder aufgetaucht, hatte buchstäblich in der Tür gestanden, knapp 2 Jahre nach Ulrikes Tod. Es tut mir leid, hatte sie gesagt, und es war ihm nicht klar gewesen, ob sie Ulrike, seine Situation oder die Umstände ihres wortlosen Verschwindens nach der Beerdigung oder alles zusammen meinte. »Krieg ich keinen Kaffee angeboten?«, hatte sie gefragt, und es war ihm, als wollte sie die Zeit zurückstellen. »Krieg ich keinen Kaffee angeboten?« Das war ihre Frage gewesen, als sie mit 17, er hatte gerade sein Studium abgeschlossen und war in die Firma eingetreten, bei ihm im Büro aufgetaucht war und sich für ein Praktikum beworben hatte. Diese Frage und ein unwiderstehliches Lächeln. Die 10 Jahre, die sie trennten, waren ihm damals trotz allem unüberbrückbar erschienen und dann hatte er Ulrike kennengelernt. Er hatte Sophia wortlos hereingebeten, den Kaffee zubereitet und dann hatten sie einander schweigend gegenübergesessen und sich angesehen. Vielleicht waren auch bei ihr die Gedanken durch die Jahre gelaufen, aber anders als bei ihm, denn sie hatte sich ja lange befragt und prüfte jetzt wohl ihre Entscheidung in seinem Angesicht. Und er? Er sah Trauer und Verzeihen in ihren Augen und geschenkte Hoffnung. Er wusste nicht, wie lange sie so gesessen hatten, einander in den Augen lesend, aber es war spät geworden und der Kaffee längst kalt. Dann hatten sie beide ja gesagt und er wusste nicht mehr, wer es als Frage und wer es als Antwort benutzt hatte. Es war ihm im Nachhinein so, als wäre das ineinander gefallen. Hatte er tatsächlich gehofft, sie würde das Nichts vertreiben können? Vielleicht. Dass es sich um eine viel zu existenzielle Erfahrung handelte, auch das hatte ihm Sophia klargemacht. Er füllte sich ein weiteres Glas ein, ging zum Fenster, starrte in den nachtdunklen Garten. Das Interview mit Mark Hillinger hatte noch eine ganz andere Komponente, von der er Sophia nichts erzählt hatte und Uli war dabei tatsächlich nebensächlich, zumindest zunächst. Lara hingegen nicht, gar nicht. In der ersten Phase nach Ulrikes Tod war er mehrfach in Hamburg gewesen, mehrfach alle 3 Wochen in etwa geschäftlich und rein zufällig war es Hamburg, es hätte auch egal. Er war über Nacht geblieben, nicht noch am Abend nach Frankfurt zurückgeflogen, war immer in unterschiedlichen Häusern abgestiegen, war durch die Stadt gelaufen, gefahren, gestreunt, muss man wohl sagen, ziellos, wirklich ziellos, hatte sich durch die Hafenstadt treiben lassen, zunächst ziellos, traf es wohl besser, auf der Suche nach Betäubung und natürlich unweigerlich war er auf St. Pauli gestrandet, wie der Seemann wohl gesagt hätte. Aber auch in diversen Bars in der Stadt und in verschiedensten Lobbys der gehobenen Häuser hatte er gesessen und gelernt, dass es Frauen gab mit einem professionell bedingten Blick für Geld und Gelegenheit, wie ihm lachend versichert worden war, für Insignien, wie er sich Lara ausgedrückt hatte. Die da waren Uhr, Brille, Anzugsschuhe, Accessoires eben, aber hier kam wohl der eigentlich professionelle Blick der die ihn anbaggernden Amateurinnen, wie Lara sie verächtlich bezeichnete, von einer echten, ja professionellen, unterscheidet? Ihr Blick galt dem Auftreten der Person und hier dem, was nicht erlernbar sei, dem sicheren Auftreten des allseits gefüllten Portfolios. So hatte sie es genannt, und da könne sie die einschlägigen Untersuchungen bestätigen, die Inhaber von Spitzenpositionen in der Wirtschaft auf ihren Hintergrund untersucht hätten. Dass dieses auf ihn zutreffe, sehe sie bei ihm sofort, aber das alles sei noch kein Grund, ihn anzusprechen, denn entscheidend sei, dass dazu so etwas wie eine latent lauernde Sehnsucht nach Frauen kommen müsse, die sich in verschiedenen Anzeichen äußere, oder gar eine Gier, aber eine durch sie beherrschbare Gier, das sei dann entscheidend. Bei ihm liege der Fall anders, interessanter eigentlich. Sie hatte eine Pause gemacht, sich dann zu ihm gedreht, mit einer plötzlich ihn ergreifenden, packenden Präsenz, ihr Parfum, ihr Blick, die ganze Haltung, wie eine Autorität, wie eine ein Urteil sprechende Instanz. Er gehöre eindeutig zu den Männern, deren immer noch durchscheinendes Selbstkonzept plötzlich gekippt sei, die in einen Abgrund starrten und wohl einer Brücke bedürften. Er hatte versucht, ihren Blick zu halten, was ihm nur mit größter Kraftanstrengung gelungen war. Sie hatte gelächelt wie eine Ärztin über einen Therapieerfolg. Zumindest war es ihm so vorgekommen. Und ihre Therapie war erfolgreich gewesen. Sie hatte ihn wieder auf den Weg gebracht. Keine vollständige Heilung, aber mehr als Linderung. Lara beanspruchte ihn mit allen Sinnen. Es wäre ein Fehler gewesen, den man nicht begehen sollte, hätte man sie unterschätzt. Letzteres war ihm zwar erst später klar geworden, ebenso wie die Erkenntnis, dass sie zu Beginn längst wusste, wen sie vor sich hatte und dass das Ganze psychologisch empathisch inszeniert war, wie alles. Obwohl, so ganz sicher war er sich bei dieser Frau nicht. Nie. Wie die Escort-Geschichte oder die Geschichte, dass ihr Kunde, sie benutzt das Wort Kunde mit einem ironisch gefärbten Beiklang, ihr von Anfang an nicht gefallen habe und sie deshalb ein wenig frei habe, wie sie gesagt hatte, ein wenig frei. Von Altman Security checken lassen, später. Mit einem merkwürdig mageren Ergebnis. Man wisse es nicht zu sagen, ob oder ob nicht. Sie sei kurzfristig bei einer Agentur geführt worden, virtuell sozusagen, aber es hätten sich keine Belege finden lassen, dass sie einen solchen Job auch tatsächlich ausgeführt hätte. Entweder sei sie ungewöhnlich gut abgesichert oder ja, das seien dann nur noch Vermutungen. Er fand das nur bemerkenswert passend für diese Frau. Und dann der Artikel. Natürlich las er neben anderen Zeitungen auch das Nachrichtenmagazin. Trotz der Tatsache, dass er mit der journalistischen Richtung nicht oder nicht immer einverstanden war. Sie gebärdeten sich nach seinem Geschmack zu sehr als die über alles erhabene vierte Instanz, ohne sich einzugestehen, wie sehr sie kompromittierender Bestandteil des großen Machtspiels waren. So war er auf den Artikel über Escort Service in Deutschland im Nachrichtenmagazin gestoßen und hat ihn sofort gelesen. Auch wenn es keine hochgeputschte Titelstory war, gab es einen herausgehobenen Hinweis im Heft auf die Autorin und die Umstände, ohne dass er sich an dieser Stelle bereits den Namen Odefrey gemerkt hatte. Von der ersten Zeile an war der Text auffallend wohltuend vom üblichen Blattstil abgesetzt und dann, wie elektrisiert, wie am Kragen gepackt, hatte er weitergelesen, war es ihm in einigen Passagen, in denen anonymisierte Personen aus der Szene zitiert wurden, so vorgekommen, als spräche Lara zu ihm. Er hatte da gesessen und es war, als wäre sie präsent, säße neben ihm, keine Handbreit entfernt und wie immer so, dass er sich ihr zuwenden musste. Lara, ihr weltläufig, gewandter, im etwas gedämpfter, unaufgeregt abgeklärter Sound, diese gebildete, ja wissende, rätselhaft, undurchschaubare, wunderschöne Frau. Ein Märchenwesen und man wusste nie, ob sie zu den Guten oder zu den Bösen zählen würde. Was ist gut, was ist böse? Ah, Svea. War es Zufall Sollte das wirklich Zufall sein? Svea hätte wohl über die Nicht-Existenz des vorbestimmten Zufalls außerhalb göttlicher Vorsehung philosophiert. Er lächelte. Er selbst glaubte an Strategie und seine Frage war, ging hier jemand strategisch vor? Mit welchem Ziel? Und wer war beteiligt? Der Artikel war mit Marlene Odefrei unterzeichnet gewesen. Frau Karlsson hatte zumindest hier gut gearbeitet. Odefrei und Hillinger traten beim Nachrichtenmagazin oft als Team auf. Und genau diese beiden würden sich UNO widmen, wenn, ja, wenn. Er nahm einen kräftigen Schluck, ließ den Whisky wirken, wartete, bis die Fülle der Geschmacksaromen in ein nachhaltig wärmendes Wohlgefühl überging. Die Anfrage für ein Interview war seitens des Nachrichtenmagazins mit einem allgemeinen Interesse an der Position des Konzerns und den gezogenen Konsequenzen in der Nachfolge der Acrylamid-Diskussion begründet worden und natürlich hatten sie nicht versäumt zu betonen, dass man sich hier gerne mit dem Marktführer unterhalten würde, also ohne eigentlichen Anlass, wie Frau Karlsson es ausgedrückt hatte. Wirklich? Nur damit sie ihr verdammtes Blatt vollkriegen? Handelt es sich nicht vielmehr um einen ersten Besuch, der dazu diente, das Feld zu sondieren? Verdammt nochmal, hätte er die Karlsson anders einbinden sollen? Und wie hätte Lara das drehen können? Wusste Hillinger, dass er Lara kannte, oder genauer, was wusste er? Nun, er hatte ihm etwas zum Denken mit auf den Weg gegeben, wenn er dann intelligent genug dafür war. Wer führte hier welche Regie? War Hillinger nur eine von ihr benutzte Figur des Spiels? Und würde er dieses Spiel, vorausgesetzt er wusste es bisher nicht, weiterspielen? Er hatte Lara vom Januskopf erzählt, seinem Schulfreund. Wobei, waren sie wirklich einander Freund gewesen? Kästen hatte sich darum bemüht und es gegenüber anderen schlicht behauptet und er hatte nichts dagegen gesagt, höchstens, ach der. Ein einziges Mal war er bei ihm zu Hause gewesen, aus reinem Zufall sicherlich, denn Kästen hatte nie jemanden eingeladen, solche Situationen vermieden, nach außen hin sehr souverän vermieden. Andererseits, Datenschutz hat in der Schulklasse seine Grenzen und so wusste man, dass der Vater unbekannt, die Mutter alleinerziehend, die Adresse nicht den Wohnquartieren der übrigen Schüler entsprach und er unter Stipendiat firmierte. Gegenüber Lara hatte er Kästen einmal als Gegenwurf zu seinem eigenen Herkommen erwähnt, hatte dessen stille Verbissenheit und sein taktisches Kalkül als Beispiele angeführt, die einschlossen, sich Menschen zunutze zu machen und das, was man allgemein als Wahrheit auffasste, als ein zumindest sehr dehnbares, unbestimmtes Etwas anzusehen. Das mochte philosophisch durchgehen, in ihre »Wer mit wem und was und wann« Sicht passte das nicht. Dennoch war er nicht eigentlich unbeliebt gewesen, auch wenn Freundlichkeit bei ihm nichts weiter als der weiche Ausdruck knallharten Eigennutzes war, was viele nicht durchschauten. Kästen dachte langfristig und hochgradig strategisch. Er wurde unterschätzt aus einer Form von Überheblichkeit, aber wohl auch deshalb, weil seine offensichtlichen Niederlagen oder seine Solidarität als menschlich und freundschaftlich wahrgenommen wurden, und das wohl selbst im Nachgang nur wenigen aufgefallen war, dass alles der utilitaristischen Perspektive seines bestmöglichen Abschlusses gedient hatte. Trotzdem hatte er den Spitznamen Januskopf nicht deshalb erhalten oder weil es bei seinem Nachnamen einfach nahe lag, sondern weil er in eine neu installierte Glastür im Flur hineingerannt war und diese zertrümmert hatte. Im Lateinunterricht hatten sie gerade Ovid behandelt und auch die Geschichte der Nymphe Cardea mit ihren Liebhabern zu entwischen pflegte, nicht aber dem doppelköpfigen Janus, der sie als seine Frau zur Herrscherin über die Türschwellen und Türgriffe machte. Und da Kästen aus Sicht der Mädchen der Klasse Cardea ebenbürtig verfuhr und sein blindes Bekenntnis zur Glastür schadenfroh als Rache auslegten, war sein Spitzname auf diese etwas kruden Gründen geboren worden. Er hätte ihn in der Wirtschaft erwartet oder in der Politik, ein Jurastudium als Hintergrund und war sehr verwundert darüber gewesen, dass er als Agrarwissenschaftler reüssiert hatte. Dieser Januskopf hatte ihn beim letzten Klassentreffen angesprochen mit einer Idee, spaßig verpackt zwar, aber doch ungeheuerlich. Davon Lara erzählt zu haben, war ganz sicher ein Fehler gewesen. Hing es überhaupt an Hillinger? Wie war Hillinger einzuschätzen? War er bedeutsam? Doch nur, wenn das Nachrichtenmagazin weiter wühlen würde. Er hatte in der Situation versucht, nicht nur mit seinem, sondern auch mit Sophias Blick zu sehen, hatte sich ganz bewusst für diese Inszenierung mit der Carlsson entschieden, dafür, ihm im Konferenzraum nicht entgegenzukommen, wollte sehen, wie Hillinger reagierte. Aber nichts, nichts in dem, wie er den Raum betrat, auf ihn zukam, der Moment, wo sie sich begrüßt hatten, ja, als ginge es um die Wahl der Waffen. War das normale Interviewvorbereitung? Was bewog Hillinger? Die Anspielung auf die Escort-Geschichte, wusste er wirklich nichts? Die Antwort auf seinen Gruß an Hamburg deutete auf das Gegenteil. Oder reiner Zufall? Wir sehen uns, Dr. Benson. Er war sich nicht sicher, hatte kein Gefühl, ob das etwas und wenn ja, was es bedeuten sollte. Die Carlsson hatte nichts Auffälliges gemeldet, keinen Versuch der Kontaktaufnahme. Und spielte Lara noch dieses unsägliche Spiel? Es war gut, dass er den Kontakt abgebrochen hatte. Sie hatte das genau vorausgesagt und hinzugefügt. Allerdings, das Spiel gilt. Ulrike, was hättest du geraten? Was für eine Frage. Sie hätte abgeraten, ganz grundsätzlich. Das Ganze war ein Resultat ihrer Nicht-mehr-Existenz. Aber du hast gehandelt. Das wäre ihre durch nichts zu entkräftende Antwort gewesen. Ja.